Grundfragen des Anthropozän, Nummer 12, Wahrheit. Richtig oder falsch? Diese Denkschablone ist sicherlich viel zu eng. Wie denkt die Philosophie den Begriff der Wahrheit?
Indem sie zumindest erstmal schon Wahrheit von Richtigkeit jetzt auch trennt. Mir ist es damals in der Schule immer noch aufgefallen, dass mein Mathematiklehrer unter einer Aufgabe immer R oder F geschrieben hat, also richtig oder falsch. Ich habe aber nie erlebt, dass er wahr unter einer Mathematikaufgabe geschrieben hat. Und das ist, glaube ich, eben auch ein kluges Verständnis an der Stelle. Also wir werden sicherlich Richtigkeit und Wahrheit trennen müssen. Und wir haben aber, glaube ich, noch viel größere Probleme, nämlich die Frage danach, haben wir überhaupt noch so etwas wie Wahrheit? Das Thema Postfaktizität ist ja in den letzten Jahren und auch gerade wieder in den letzten Tagen sehr deutlich an die Oberfläche gekommen. Die Postfaktizität der Gesellschaft, also dass wir uns auf nichts mehr verlassen können, dass es keine Wahrheit gibt, dass man in gewisser Weise einfach machen kann, was man will, dass der Stärkere sich durchsetzt, dass ich nur ein Narrativ, wie man heute sagt, lang genug erzählen muss und dann wird es geglaubt und wirkt auch. Das sind ja alles Fragen, mit denen wir massiv umzugehen haben und die den Begriff der Wahrheit fast so in Frage stellen, dass man eigentlich sich fast gar nicht mehr traut, von Wahrheit zu sprechen.
Wahrheit, Wirklichkeit, Richtigkeit, wie ist die Unterscheidung stimmig und wie reiht sich der Begriff der Wahrhaftigkeit hier noch ein?
Ja, wir beginnen vielleicht wirklich erstmal mit der Trennung nochmal von Wahrheit und Richtigkeit. Ich sagte bereits, mathematische Lösungen sind richtig, aber nicht wahr. Für die Logik gilt übrigens dasselbe. Also auch Logik ist nichts, was Wahrheit vermittelt. Also ein kleines logisches Beispiel. Wir können Folgendes einmal formulieren. Alle Biberacher sind grünäugig. Max ist ein Biberacher, also ist Max grünäugig. Was wir gemacht haben, ist logisch eindeutig richtig. Aber es ist genauso eindeutig unwahr.
Weil Max in Wirklichkeit gar kein Biberacher ist.
Und weil nicht alle Biberacher grünäugig sind. Also hier haben wir in jedem Fall etwas vorliegen, wo der Schluss formal richtig ist, aber leider beide Prämissen, alle Biberacher sind grünäugig, stimmt nicht. Und möglicherweise Max ist ein Biberacher, wissen wir auch nicht so ganz genau. Also mindestens eine, aber wahrscheinlich sogar beide Prämissen falsch sind. Gleichwohl bleibt der logische Vollzug als solcher richtig. Das heißt, wir müssen in der Logik immer erst nochmal die Voraussetzungen prüfen, wenn wir von der Frage nach Richtigkeit auf Wahrheit übergehen wollen. Und damit kommen wir zu dem Problem, wie ist es eigentlich mit der Wahrheit? Und ich will versuchen, einmal ganz kurz deutlich zu machen, warum sich die Meinung etabliert hat und auch nicht ganz grundlos ist zunächst mal, dass es gar keine Wahrheit gebe. Da gibt es etwas, was wir philosophisch ein Trilemma nennen, mit einem nicht ganz richtigen Ausdruck, aber Dilemma kennt man irgendwie. Trilemma ist etwas Ähnliches, was jetzt drei Fälle betrifft. Also wenn wir danach fragen, ob etwas wahr ist, dann antworten wir im Regelfall damit, dass wir sagen, etwas ist wahr, weil. Also wir begründen es. Und dann können wir also formal abstrakt sagen, A ist wahr, weil B wahr ist. Und jetzt können Sie mit diesem Satz umgehen. Und dann stellen Sie natürlich fest, dass das alleine nicht reicht, denn jetzt fragen Sie nach B. Also können Sie sagen, A ist wahr, weil B wahr ist, weil C wahr ist. Und jetzt ist das Spiel offenkundig. Denn auch C fragen Sie wieder nach. Also das erste Problem, was sich ergibt, ist, wir können immer weiter fragen. Das nennt man philosophisch einen unendlichen Regress. Man kommt an kein Ende. Und das bedeutet, wenn ich an kein letztes Ende komme, dann habe ich aber auch keine letzte Gültigkeit dieser Wahrheit. Was kann ich stattdessen tun? Ich kann, wie bei kleinen Kindern, die mich irgendwann immer nerven, wenn sie dann fragen, warum ist das so und warum ist das so, kann ich irgendwann sagen, weil ich das so will oder weil der liebe Gott das so sagt. Also ich kann einen Abbruch machen und einfach sagen, A ist wahr, weil B wahr ist, weil C wahr ist, weil D wahr ist und D ist wahr, weil D wahr ist und wir reden jetzt hier nicht mehr drüber. Das nennt man Abbruch. Dann ist aber mindestens dem wissenschaftlich denkenden Mensch auch schon klar, dass das jetzt keine letzte Begründung ist. Das mag für gewisse Haushalte noch funktionieren, dass das wahr ist, was Papa sagt. Aber es ist zumindest keine wissenschaftliche, ausgewiesene Wahrheit an der Stelle. Die dritte Möglichkeit ist, dass ich das auf eine gewisse intelligente Weise im Kreis führe. Ich kann sagen, A ist wahr, weil B wahr ist, B weil C und C weil A. Dann baue ich etwas, was man einen Zirkelschluss nennt. Das ist offenbar auch keine Lösung. So, und wenn ich also von diesem Gedanken her denke, dass Wahrheit etwas ist, was sich als Begründungszusammenhang über einen anderen Satz ausweist, dann komme ich in diese Not, dass ich keine letzte Begründung finde. Entweder muss ich ins Unendliche laufen oder ich muss abbrechen oder ich muss zirkulär werden. Und das ist der Grund, warum man dann in den meisten Wahrheitspositionen gesagt hat im 20. Jahrhundert, es gibt das überhaupt gar nicht. Wir kommen immer nur an Wahrscheinlichkeiten, an Möglichkeiten und dergleichen. Es gibt eine andere Version und die ist jetzt nicht ganz unwichtig aus meiner Sicht. Man kann versuchen, Wahrheit anders zu denken. Das haben ein paar Philosophen im 20. Jahrhundert probiert. Sie versuchen jetzt nicht, A ist wahr, dadurch zu begründen, dass sie sagen, A ist wahr, weil etwas anderes, nämlich B, wahr ist, sondern sie versuchen, den Prozess des Urteils, der sich in mir bildet, also ich formuliere das Urteil, A ist wahr, den Prozess zu beobachten, wie der zustande kommt. Also nicht schon das Ergebnis zu nehmen, Ausgangsposition, der Satz A ist wahr, und jetzt zu fragen, was anderes beizuschaffen, warum der wahr ist, sondern jetzt zu fragen, wie komme ich denn überhaupt zu diesem Urteil, A ist wahr? Und jetzt etwas leichter, um das vielleicht zu verstehen, ist Folgendes. Wenn man sich an seine eigene, wieder mal, Mathematikschulzeit erinnert, dann begegnet einem eine Mathematiklehrerin oder einem Mathematiklehrer, der oder die verzweifelt versucht, den Beweis eines Satzes einem vorzuführen. Die Innenwinkelsumme des euklidischen Dreiecks ist 180 Grad. Und man kriegt ja fast Mitleid, schon als Schüler, mit diesem armen Mathematiklehrer oder der Lehrerin, weil er oder sie es erklärt und erklärt und erklärt und irgendwer versteht es einfach nicht. Und ich kann noch so sehr begründen und wieder begründen und erzählen, das Ganze hilft nur, wenn irgendwann bei einem selber der Groschen fällt. Wenn ich das nicht wirklich einmal als Wahrheit erlebt habe und verstanden habe, aha, jetzt ist es klar. Also wenn dieser Moment von aha, von Evidenz, von Klarheit, wenn der nicht eintritt, dann ist der Satz des Pythagoras oder der Innenwinkelsumme, der ist einfach nicht verstanden. Und immer kann der Lehrer nur von 5 Seiten versuchen, das irgendwie deutlich zu machen. Wenn der Groschen nicht fällt und wenn es pfennigweise drüben ist, dann ist er nicht gefallen und ist nicht klar. Und diese Beobachtung, diese innere Beobachtung kann ich erleben, wie der Groschen in mir fällt. Und wie ist das, wenn der in mir fällt? Das ist jetzt eine ganz andere Art, Wahrheit beobachten zu können, als das, was ich vorher gemacht habe. Und da sitzt jetzt eine Frage. Also können wir die Wahrheit des Satzes, dass der Durchmesser den Kreis in 2 Hälften, Hälften sind gleich, teilt, können wir das begründen? Nein, das ist ein Axiom der Geometrie. Können wir begründen, Parallelen schneiden sich nicht im euklidischen Raum? Nein, das ist auch ein Axiom. Aber ist es wahr? Ja, das können wir unmittelbar erleben. Und diese innere Erlebnisfähigkeit von Wahrheit, diese Evidenzfähigkeit im Nacherleben und Denken des Vollzuges des Mathematischen, das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen kompliziert.
Bedeutet Wahrheit geht nur über die eigene Beschäftigung. Dann komme ich zur Erkenntnis und damit zur Wahrheit. Aber ist Wahrheit so gesehen dann überhaupt objektiv oder kann sie objektiv sein?
Genau. Das ist, was sich jetzt als Frage wirklich ergibt. Und also, was nicht sein darf, das ist völlig klar erstmal, Wahrheit darf jetzt nicht subjektiv werden. Dann ist sie irgendwie keine Wahrheit mehr. Das verstehen wir. Und trotzdem braucht es für mich ein Erleben der Wahrheit. Und ohne dass ich das vollziehe und darum ringe, erscheint mir Wahrheit auch nicht und ergibt sich mir Wahrheit auch nicht. Und diese beiden Seiten muss ich unterscheiden. Also nicht die Wahrheit ist davon abhängig, dass ich sie denke, aber das Erleben können von Wahrheit, das ist davon abhängig, dass ich aktiv einen Denkakt vollziehe. Der Philosoph Franz Brentano, also auch einer aus dieser Brentano-Sippschaft im 19. Jahrhundert, der hat mal dafür einen schönen Satz formuliert, an dem man ein bisschen knacken kann. Der hat mal für die Menschen, die sagen, dass die Wahrheit davon abhängig ist, dass Menschen sie denken und dass deswegen alles subjektiv ist, für die hat er mal folgenden Satz geprägt. Wenn es wahr ist, dass es keine Wahrheit gibt, wenn es keine Menschen gibt, dann wäre das wahr. Und das ist natürlich jetzt ein netter Satz. Der macht nämlich jetzt genau diese zwei Seiten klar. Also es braucht einen inneren Akt des Denkvollzuges, der eine Selbsterkenntnis und eine Wahrheit liefert. Aber ich erlebe darin eben auch etwas, was völlig unabhängig ist von mir. Und in dem Sinne ist Wahrheitserlebnis auch immer ein Akt der Selbsterkenntnis, nicht nur bei mathematischen Dingen, ja, sondern ich weiß jetzt, dass ich in diesem inneren Denkvollzug an etwas stoße, was wahr ist. Und dass ich das, weil ich es erlebe, jetzt mitnehme. Das ist von nun an Teil von mir. Und durch das Wahrheitserlebnis, das ich vorher nicht hatte, nehme ich etwas, was ich vorher nicht hatte, in mich hinein und mit mir. Und dadurch werde ich anders. Und deswegen ist Wahrheitserleben oder das Kultivieren von Wahrhaftigkeit das Nadelöhr für Selbstentwicklung. Das ist etwas, was man natürlich in postmodernen und postfaktischen Zeiten nicht sehr gerne hört. Aber ich glaube, man kann es auf diese Weise doch sehr gut begründet ausweisen. Man hat jetzt eben etwas, wo man wirklich in einer Bezogenheit auf Wirklichkeit steht. Und insofern ist Wahrheitserfahrung nichts, wo wir sagen, es ist subjektiv. Es ist aber auch nichts, wo wir sagen, es ist objektiv. Sondern Wahrheitserlebnis ist eigentlich die Bedingung der Möglichkeit davon, wenn ich es so kantisch, technisch ausdrücken darf, dass es ein Subjekt und ein Objekt hier und da überhaupt gibt. Also man kann doch mal den Brentano-Satz denken. Wenn es wahr ist, dass es keine Wahrheit gibt, wenn es keine Menschen gibt, dann wäre das wahr. Also die Wahrheit ist etwas, was der Subjektivität wie der Objektivität vorausliegt und sie erst ermöglicht. Gott sei Dank, obwohl das alles so kompliziert ist, haben wir im Alltag ziemlich viele Wahrheitserlebnisse noch. Und es kommt für uns im Grunde einfach nur darauf an, dass wir uns diese Wahrheitserlebnisse wirklich, wirklich klar machen. Und für ein verantwortetes Stehen in der Welt, wo wir denken, was wir handeln, zu verantworten haben, wird es immer wichtiger werden, dieses als auch in seiner Kompliziertheit wirklich zu verstehen, damit wir stehen können. Wo wir innerlich Wahrheit erlebt haben, haben wir ein Rückgrat. Da können wir auch in der Welt stehen. Und das ist so. Und davon bringt uns auch keiner erstmal ab. Sondern das ist was, womit wir feststehen können. Und so wird Wahrheitserfahrung eigentlich zu der Grundlage dessen, was man sagen kann, zu der Grundlage von Moralität, mit der wir uns in der Welt bewegen können. Wahrheit, eine Frage der Ethik.
Sie haben das postfaktische Zeitalter angesprochen. Wie schafft es eine Gesellschaft, der zumindest unterstellt wird, dass sie immer weniger faktenbasiert urteilt, diese Wahrheitserlebnisse zu durchlaufen?
Ja, vielleicht ist das die psychologisch schwierigste Frage, die wir uns im Moment zu stellen haben. Die Eingangsbemerkung zur Transformation war ja schon, dass uns eigentlich klar ist, dass es das braucht und dass aber eigentlich nichts passiert. Und an der Stelle würde man sagen, wir haben da eigentlich kein wirkliches Wahrheitserlebnis dran. Denn hätten wir das als Wahrheitserlebnis, ja, dann könnten wir und würden wir auch entsprechend was tun. Wenn wir den Satz des Pythagoras einsehen als wahr, dann werden wir auch immer ihm gemäß rechnen, weil wir ganz genau wissen, sonst wird die Sache Unsinn. Wenn wir die Notwendigkeiten eines Anthropozän wirklich in dem Sinne als Wahrheit einsehen würden, dann würden wir auch anders handeln. Das heißt, sehr schlicht formuliert, in gewisser Weise drücken wir uns davor, dieses Erlebnis, was wir haben, in der harten Verbindlichkeit eines Wahrheitserlebnisses zu nehmen. Und jetzt eine Stufe drunter. Sie können ja auch den Satz des Pythagoras einfach anwenden und damit rechnen. Ihr Lehrer kann Ihnen sagen, das ist einfach so und jetzt mach mal damit. So wie die alten ägyptischen Priester schon damit hantiert haben. Die hatten einen Strick um den Leib mit 12 Knoten drinnen. Und wenn sie das bei 3 und 4 ein Dreieck machen und das andere dann 5 hat, dann wussten sie, so müssen sie zugreifen und dann kriegen sie einen rechten Winkel und damit konnten sie nach der Nilüberschwemmung die Grundstücke wieder rechtwinklig ausmessen. Einfach nur mit dem Strick, den sie um den Leib hatten. Sehr praktisch, anwendungsorientiert sozusagen. Davon muss ich aber nichts verstanden haben. Und ich kann einfach glauben, aufgrund meiner Erfahrung, dass das immer so ist. Und kann das für eine Art Wahrscheinlichkeit oder Gewohnheit oder sonst irgendwie etwas halten. Das heißt, ich kann mit dem Satz des Pythagoras umgehen, ohne ihn als Wahrheit innerlich erlebt zu haben. Aber dann bleibt er mir am Ende äußerlich und es gibt ihn mir jemand anders. Und er ist nicht mein Eigentum und nicht ich transformiere mich, sondern jemand anders gibt mir den Strick und sagt, entweder du hängst dich dran auf oder du benutzt den jetzt, um die Grundstücke einzumessen. Punkt, Schluss. Und deswegen gilt in diesen postfaktischen Zeiten einfach diese harte Frage, lasse ich mir eine Vorstellung von außen geben, lasse ich mir eine Wahrheit von außen geben oder habe ich innerlich die Kraft, die Fähigkeit, die Wissenschaftlichkeit und die Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, selber das zu durchdenken und zu sagen, da ist eine wahre Vorstellung oder sie ist es eben auch nicht.
Wenn es wahr ist, dass es keine Wahrheit gibt, wenn es keine Menschen gibt, dann wäre das wahr. Das möchte ich zum Ende unserer heutigen Episode nochmal in die Runde geben und freue mich auf unser nächstes Gespräch mit Ihnen.